Das Audioramadon. Wir reden über Musik.
Mensch, Guido, du bist ja auch schon da. Hallo.
Ja. Mensch, wir haben es. Das ist ja jetzt überraschend, dass du jetzt auch hier bist. Dann können wir ja miteinander reden, oder?
Da habe ich auch eine Idee. Dann können wir ja mal wieder eine neue Aufzeichnung machen für das Audioramadon.
Ja, wollen wir das spontan einfach mal machen?
Wenn wir schon beide hier mal so beisammen sind, ne? Das ist ja vielleicht ein Teilchen. Ja, dann herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe vom Audioramadon. Wie geht's dir, Guido?
Ja, mir geht's super, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefühlt eine Woche.
Nicht gesehen. Wir haben uns ja vor 2 Wochen mal gesehen. So müsste man es eigentlich sagen.
Ja, so stimmt.
Wir waren nämlich zusammen auf einem Konzert.
Genau. Und wir haben uns so ein bisschen in der Mitte getroffen, ne?
Ja, zwischen, das kann man so sagen. Das
zwischen war Bremen und meinem Heimat.
Also mein Heimatort ist kein Geheimnis.
Da, wo mein Haus wohnt.
Hä? Mein Heimatort ist kein Geheimnis.
Ja, nee.
Man kann ja sagen, du wohnst in Mecklenburg-Vorpommern, oder ist dir das jetzt peinlich?
Nö, das ist mir nicht peinlich. Okay. Auch wenn letzte Abiturprüfungen in Mathe 5 Punkte erlassen wurden, weil alle zu schlecht waren.
Ja, das in Bremen haben wir solche Probleme natürlich nicht.
Ja, mein Abitur ist auch schon länger her und habe ich nicht in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Von daher ist alles gut.
Ja, wo haben wir uns denn eigentlich jetzt getroffen?
Wir haben uns getroffen in Kiel an der Ostsee.
Ja, so, kennt man.
Ja, Kiel oben, Schleswig-Holstein, schöne Hafenstadt.
Wenn wir nicht kennen, zumindest die Ostsee.
Ja. Ne? Und warum waren wir nun da? Ja, warum treffen wir uns da in Kiel? Ich meine,
Ich würde vielleicht, auf den Einstieg, den würde ich vielleicht gleich mit dem Interpreten, mit einer Platte dieses Interpreten machen.
Ja,
wir haben uns nämlich auf einem Konzert, wir waren auf einem Konzert und ich habe zufällig eine Platte dabei von dem Interpreten, den wir uns dort angesehen haben. Entschuldigung mal kurz hier.
Das ist ja, also dafür, dass wir uns so spontan treffen, ist das total abgefahren, ne?
Ja.
Dass du alles dabei hast.
Nee, es ist ja so, seitdem ich bei dem Konzert war, ich muss dazu sagen, ich kannte den Interpreten vorher so gut wie gar nicht, hatte aber schon seit Jahren das Debütalbum dieses Interpreten bei mir zu Hause. Und ja, seitdem ich bei dem Konzert war, habe ich tatsächlich Gefallen in der Musik gefunden, habe mir jetzt auch das erste Mal dieses Debütalbum angehört. Ich halte es mal in die Kamera. Es handelt sich hier um das Debütalbum von Philipp Bohr namens Philister. Und genau, Philipp Bohr in The Voodoo Club. Da waren wir auch auf dem Konzert in Kiel.
Genau. Und das war die 30 Jahre Boafenia plus Best of Show von Philipp Bohr, sollte das sein, wo wir waren.
Da müsste man jetzt noch dazu sagen, was Boafenia ist.
Das ist das Album von, ja, so spontan wie wir sind, wissen wir jetzt, weißt du, gerade die Jahreszahl von dem Album Boafenia.
Ich kann ja 2024 minus 30 rechnen. Das muss also 1994 gewesen sein.
Oh, das ist natürlich sehr clever. Siehst du, das liegt wieder daran, dass ich mein Abitur so lange zurück ist.
Ich habe meins nicht in Themen gemacht, mein Abitur.
Ja, es ist irgendwie das erfolgreichste Album gewesen von Philipp Bohr, meines Wissens.
Boafenia,
aber eben auch Best-of-Show, wo aus all seinen Werken die besten Songs präsentiert hat. In, wie hieß die Location? Die Pumpe.
Die Pumpe in Kiel kennt man wohl. Genau. Altes Wasserwerk oder sowas? Altes Pumpwerk.
So sah das aus, ja, genau. Coole Location, fand ich coole Location.
So einen nostalgischen Charakter gehabt durch die alte Pumpe, die da drin stand. Und ja, also wie gesagt, ich hatte von Philipp Bohr vorher nur wenig Musik bis jetzt gehört, wusste, dass das so ein Indie-Halbgott Ende der 80er, Anfang der 90er ist, international erfolgreich, deutscher Interpret, englische Musik. Und von dem Boafenia kannte ich tatsächlich gar nichts. Der hat beim ersten Set des Konzerts wohl, wie du gesagt hast, wie du mir sagen musstest, größtenteils was von Boafenia gespielt. Ich kann die ganzen Sachen nicht, aber ich kann verstehen, dass es sein erfolgreichstes Album ist, weil die Musik doch recht kommerziell klang in meinem Ohr.
Eingängig.
Ja.
genau. Ja, und dann hat er noch gespielt, so seine ganzen Hits. Natürlich Container Love, When She Kissed Her oder auch das Lied,
das ist Michael.
Was er extra für dich komponiert hatte, damals wahrscheinlich zu deiner Geburt.
Ja.
Ist ja schon seit immer sozusagen ist der schon als Musiker unterwegs. Nein, glaube ich, irgendwann Mitte der 80er oder so schlug der auf. Von wann ist das Debütalbum?
Genau. Ja, da wollte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen, weil du hattest ja mal gesagt, der sah schon immer so aus mit seiner Frisur. Der hat so die Haare an der Seite irgendwie kurz, ne? Und hinten und vorne hat er sie irgendwie
nach vorne hinten. So einen ganz langen Pony hat er.
Ja, und hier ist ein Foto, da sieht er ganz anders aus. Da hier unten, das müsste er sein. Ich zeige das mal, vielleicht kann man das sehen. Hier unten. Der mit diesem Tigerkostüm da.
Ja.
Ist ja. Der, und er hat ganz andere Haare noch.
Ja, ja. Also in den 90ern war aber schon die Frisur, die er jetzt so festgemacht hat, habe ich.
Und die Platte noch
Platte ist, Konzerten.
Die Platte ist von 85.
85, genau. Mhm. Das ist das Debütalbum. Das wusste ich schon. Irgendwie Mitte der 80er war das, genau. Ja, und erzähl mal was zu dem Album.
Was soll ich dazu erzählen, groß? Also am besten, man hört es sich selbst an. Ja, also das ist im Vergleich zu dem, was er auf dem Konzert gespielt hat, schon ein bisschen schräger, die Musik, schon ein bisschen sperriger, finde ich, aber durchaus auch interessanter dadurch,
würde ich sagen. Genau, finde ich ganz genau auch. Ich habe das Album auch schon lange Jahre, höre das immer mal wieder ganz gerne. Der bekannteste Song von dem Album ist Diana. Haben sie auf dem Konzert nicht gespielt? Fand ich schade.
Finde ich aber auch toll, das Lied. Also auch toll als Single, finde ich das sehr geil. Ich finde, es hat auch vom Klang irgendwas Okkultes, muss ich immer denken, wenn ich das höre. Deswegen denke ich mal, Voodoo Club passt gut zu der Musik, der Name der Band.
Genau.
Weil hat das auch einen Hintergrund irgendwie, dass sie am Anfang solche Musik gemacht haben. Das sind irgendwie teilweise sehr so okkulte Geräusche. So. Es klingt manchmal wie, als wenn es um so eine Beschwörung oder so geht, denke ich manchmal bei der
Musik. Ja, richtig. Bei dem Album ist das irgendwie auch so. Ich weiß auch nicht, inwieweit das Covermotiv auch einen direkten Bezug zu den Songs und zu den Texten hat. Das kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, weil ich
diabolisch aussehende Wesen, die so einen Würfel Spiel machen, ne?
So Teufel, ne?
Ja.
Eigentlich. Ja. Dämonen, Teufel, die ein Würfelspiel machen, genau. Als ob die Dämonen mit auswürfeln, wen sie als nächstes heimsuchen. So, genau, ja. Damals noch mit Pia Lund, die lange Jahre ja seine Begleiterin war bei
Voodoo. Eine Partnerin.
Partnerin, glaube ich auch, gewesen. Ja, ganz genau. Partnerin und Begleiterin, die auch sehr prägenden, also als praktisch auch als Sängerin dort, nicht nur Background-Sängerin, sondern wirklich auch Hauptsängerin, Frontfrau sozusagen, sehr prägend sehr den Sound geprägt hat.
Ja. Gesang, Klavier und Bass hat sie gespielt.
Siehst du, genau. Jetzt hat er ja eine andere Sängerin, die Parts, auch gerade auch in der Best-of-Show, waren ja viele Songs, die mal ursprünglich auf dem Album Pia Lund gesungen hat, die jetzt von einer anderen Sängerin übernommen werden. Und ja, und ich muss sagen, ich fand das Konzert sehr ansprechend. Es hat alles geboten. Es war eine schöne brützlige Atmosphäre.
Was ist brützelig?
Brützelig, das ist so heimelig, so ein bisschen angespannt. Es war ein bisschen stickige Luft, wie das dazugehört, so ein bisschen. Ja. Ne? So alle hingen aufeinander, schwitzig, warm. Und es passte zu, es ist ein schönes, ja, also es war eine sehr heimelige, brützelige Atmosphäre, Club-Atmosphäre, wie das sein muss, finde ich. Das passte sehr, sehr gut. Es war rappelvoll. Und ja, Philipp Bohr liefert immer ab. Kann man nicht anders sagen. Macht da, ist eine eingespielte Band, kommt gut rüber. Passt. Passt für mich. Aber ich würde sagen, bevor ich das vergesse, würde ich noch mal ein Stichwort geben, und zwar, was du auch noch vorher auf einem Konzert, wo du sehr begeistert warst, und das würde ich auch mal gerne hören.
Da habe ich auch eine Platte mitgebracht zu dem Konzert.
Okay.
Da war ich hier in Bremen im Lagerhaus. Das ist auch so ein Kulturhaus. Bisschen, also kleiner, schon kleiner als die Pumpe. Ja, da war ich bei der kanadischen Band Ghost Woman. Ich hoffe, du meinst das jetzt auch, wenn nicht.
Nö, aber stimmt, hattest du auch erwähnt, Ghost
Ach, du hast Woman. Du hast eine andere
gehört. Ist ja egal. Kommt ja noch.
Die habe ich mir handsigniert lassen, ja. Ich
bin das ist ja geil.
Ja. Gegangen nach dem Konzert. Ich habe mir auch ein T-Shirt gekauft, ein Tour-T-Shirt.
Ghost Woman kennt sicherlich nicht jeder. Was machen die überhaupt für Musik?
Ja, es ist Musik, die ist sehr stark reduziert, die Musik, auf Gitarre, Gesang und Schlagzeug. Sehr prägend halt auch das Schlagzeug. Da ist auch die Schlagzeugerin, die auch Background-Sängerin manchmal und singt, glaube ich, auch ein, zwei Lieder, hat sie, glaube ich, gesungen. Und die sitzt auch im Zentrum der Bühne. Also so richtig, wie soll ich sagen, exhibitionistisch platziert mitten in der Bühne. Und die trommelt sich dann 90 Minuten lang quasi
die Seele aus dem Leib.
Die Seele aus dem Leib, genau. Was ist das für Musik? Es ist, finde ich, sehr traurige Musik, düstere Musik. Ich kann das schlecht.
Genre, ist das auch so Indie-Rock vielleicht, so ein bisschen Dark-Indie oder so?
Post-Punk inspiriert vielleicht, da fehlt mir dann der Bass irgendwie zu. Ne? Es ist halt wirklich nur Gitarre und Schlagzeug. Manchmal hat er den Bass dann über so einen Synthesizer dazu gespielt. Ist auch nicht wirklich sehr abwechslungsreich, das Lied. Also man muss wirklich sagen, wenn man ein, zwei Lieder gehört hat von der Platte und sagt, das ist nichts für mich, braucht man auch gar nicht weiterhören. Das ist schon... ich habe sogar eine weißen Vinyl, die Platte, und habe hier unten ist eine Nummer. Ich habe die 318 von 500.
Und auch noch signiert.
Wenn die irgendwann...
Ich glaube, wenn die jetzt richtig durchstarten, dann ist der Lebensabend finanziell gesichert.
Ja, ist schon die vierte Platte von dem, bis jetzt sind sie noch nicht so durchgestartet. diese Schlagzeugerin ist wohl auch erst dazugekommen bei dem neuen Album. Vorher hat er wohl andere Musik gemacht bei den ersten drei Alben, weiß aber nicht, was er da gemacht hat.
Ja, sowas kenne ich von Metal-Bands, die dann plötzlich komplett ihr Genre wechseln oder die Art und Weise.
Reich wird er mit der Musik sicherlich nicht.
Ah, okay, ja. Das muss auch nichts heißen. Würdest du empfehlen, das sich mal anzuhören oder auch mal zu einem
Konzert zu gehen? Ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt nicht auf dem Konzert gewesen wäre, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft. Mhm. Okay. Es ist irgendwie, also wenn man das jetzt so in der Presse gesehen hat, hat sehr gute Kritiken gekriegt, so in der einschlägigen Presse, aber es ist für mich jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, hat jetzt nicht so den Aha-Effekt beim ersten Mal hören gehabt. Dann war ich beim Konzert, dachte, ist irgendwie cool, hat irgendwas, auch durch diese Atmosphäre, die da war, durch diese Schlagzeugerin, die auch so ein sehr exzentrisches Schlagzeugspiel dargeboten hat. Und daher war dann irgendwie das, ich bin dann immer so, ich kaufe
hat
dann
nochmal. Hat das nicht so ein bisschen was von The White Stripes, wo ja auch die...
Gott sei Dank nicht, weil ich nicht so der White Stripes-Fan bin. Obwohl, das ist auch so, man hört irgendwie eins von
denen. Die Frau, die da das Schlagzeug spielt. Und Jack White singt dabei.
Diese Frau ist nur blond. Das ist
Ich glaube, Backlight heißt sie ja, ist schwarzhaarig, ne?
Oder war noch im anderen Konzert, oder? Was meinst du?
Ja, das ist das Ding. Das will ich mal kurz erwähnen. Du hast eingeleitet mit, du warst auf einem Konzert von einer kanadischen Band. Da dachte ich eigentlich, du meinst die ich meinte.
Von denen habe ich aber keine Platte hier oben jetzt. Aber
ja, das macht ja nichts. Kannst du trotzdem noch was erzählen? Weil du warst noch auf einer zweiten Konzert von einer kanadischen Band.
Ja, ich war auf dem Konzert von Saga. Ich war auf dem Konzert von Saga. Die machen ja kanadischen Progressive Rock.
Yes.
Was immer das auch heißt. Es klingt so, als wäre das ein eigenes Subgenre. Also zumindest stand das so auf dem Flyer. Die waren in Worpswede in der Music Hall. Gibt es jetzt 30 Jahre die Music Hall und die haben tatsächlich dort zwei Abende gespielt, Saga. Beide Abende war es ausverkauft.
Abende hintereinander.
Beide Abende war es ausverkauft. Saga gibt es natürlich schon wesentlich länger als 30 Jahre. Die müsste es jetzt bestimmt schon 45 Jahre, seit 77 gibt es die. Ja, ich habe die jetzt das dritte Mal live gesehen und ich muss sagen, das ist einfach großartige Unterhaltung, weil die einen ganz tollen Leadsänger haben, der nicht nur eine tolle Stimme hat, sondern ein ganz toller Entertainer ist. Bin ich total, ist der Michael Settler, finde ich total toll als Sänger. Und die spielen halt auch, ja, die haben sehr viele kleine Hits immer wieder gehabt im Laufe ihrer Karriere und die spielen sie auch, ihr ganzes Repertoire von den 22, 23 Alben, die sie haben, da spielen sie auch wirklich viele Klassiker, muss man sagen. Das ist halt, ich finde es jedes Mal sehr unterhaltsam, es ist auch sehr melodische Musik, ging 2 Stunden das Konzert, die sind auch schon um die 70, Ende 60, Anfang 70 die Band und dafür auch noch sehr aktiv und die sind noch weiter auf Tour in Europa und im Ende des Jahres sind sie wieder in Deutschland, in Hamburg und Hannover und ich überlege sogar noch mal hinzugehen. Kann man nichts falsch machen, 3 Konzerte waren super.
Cool. Wahrscheinlich eine sehr, wenn die so viel touren und so freudig touren, sind die wahrscheinlich auch eine top eingespielte Band, was wichtig ist, finde ich auch.
Ja. Was viele nicht mögen, ist halt, also ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen und auch Videos von dem Konzert verschickt und ich habe immer das Gefühl, ich bin da so ein bisschen allein auf weiter Flur. Alle meine Bekannten mögen die Band irgendwie nicht wirklich. Ist zu viel Keyboard-lastig, sagen viele. Ne? Finde ich aber, die machen das halt, die haben 3 bis 4 Keyboarder die ganze Zeit auf der Bühne. Also manchmal spielt dann sogar der Sänger und der Bassist spielt dann manchmal auch noch zusätzlich Keyboard. Ne? Und es gibt nur einen Gitarristen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wenn man immer vor Musik steht. Aber dafür ist es ein sehr professionelles Keyboard-Spiel.
Ja.
Und sehr, sehr, sehr komplex.
Ja.
Ist halt auch der Zeit geschuldet, in den 70er, Anfang der 80er, ne? Denke ich mal.
Ja.
Dass sie da ja herkommen.
Ja. Ich hatte, es soll nichts Abwertendes sein, aber ich habe ja dieses Debütalbum von Saga mir mal geholt, habe das dann gehört. Du bist ja so begeistert, hab's dann nochmal gehört. Und es hat nicht Klick gemacht bei mir. Also es kam nicht durch bei mir. Ich weiß nicht warum. Ich kann es gar nicht sagen, weil es war schon hochwertig, auch für ein Debütalbum schon ziemlich hochwertige Musik. Aber irgendwas hat mir
juckt es jetzt gerade in den Fingern.
Nicht gezündet. Ja, sag gleich.
Muss ich jetzt was so sagen? Das Debütalbum hat bei mir auch am Anfang nicht gezündet. Ich habe angefangen mit dem Silent Night, was auch mein Lieblingsalbum ist. Und habe dann das Debütalbum erst viel später gehört, wo ich die ganzen Songs, also ich kannte schon, glaube ich, 2 Drittel der Songs vom Debütalbum als Live-Version, also entweder von Konzerten oder von Live-Platten, von Live-Aufnahmen und war total enttäuscht, weil ich die Produktion total mager fand von der Platte. Das heißt, ich bin jetzt erst seit kurzem dahin gekommen, dass ich das Debütalbum einigermaßen gerne höre. Ich finde, es ist einfach ziemlich schwach produziert. Es kommt irgendwie gar nicht an das Potenzial der Songs ran.
Ah, das könnte natürlich sein, weil man merkte schon, es war ja schon ein Soundwall oder der aufgebaut werden sollte. Aber irgendwas fehlte mir, irgendwas kam nicht. Irgendwie hat es mich nicht gepackt.
Ja, kann ich vielleicht verstehen. Hör dir nochmal die Silent Night an, das ist einer meiner Lieblingsplatten.
Ah, okay, Silent Night. Notiert.
Ich zitiere nochmal einen Rezensenten, dann höre ich auch gleich auf, der sagte, Saga klingen auf Silent Night so, als wollten sie die beste Band der Welt werden.
Nicht schlecht.
Passt, ja. Mag ich.
Ja.
Mhm. Ja. Auf mehr Konzerten war ich, glaube ich, dieses Jahr nicht, außer bei Reinhold Messner. Das ist aber kein Konzert. Er hat nicht gesungen, aber vielleicht hätte das der Veranstalter ganz gut getan, weil es doch ziemlich langweilig war. Man hätte sich auch bei YouTube einfach eine Doku angucken können. Es war einfach ein Jahr gekommener Herr, der vorne auf der Bühne stand und mit so einem Pointer halt immer Dias weitergeschaltet hat, die auf der großen Leinwand waren und dann mit einem Laserpointer was gezeigt hat und halt das erzählt hat, was er wahrscheinlich schon seit 60 Jahren erzählt. Es war total uninspiriert. Also er hatte nicht wirklich Spaß daran.
Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt oder so einfach.
Dann musste er das auch einfach machen.
Ja. Na gut.
Ja, aber das ist jetzt nur am Rande. Jetzt habe ich so viel, zumindest kurz, ein paar Sachen vorgestellt. Hast du denn uns auch was mitgebracht oder anders gefragt, da wir uns ja nur zufällig jetzt hier getroffen haben, hast du denn zufällig auch irgendwelche Platten um dich herum?
Zufällig habe ich vor ein paar Tagen eine Platte bekommen, und zwar eine Platte, die ich schon habe, die ich aber nochmal bestellt habe.
What?
Und das mache ich nicht sehr oft, bis ganz selten.
So oft kann man die ja wahrscheinlich auch nicht bestellen. Das macht ja keinen Sinn, wenn man die gleiche Karte bestellt.
Ja, es gibt ja diese Geschichten mit der Dark Side of the Moon, die Leute 10-mal stehen haben in allen
möglichen... Oh, da muss ich nochmal erinnern, Dark Side of the Moon, da muss ich noch was drüber erzählen. Oder soll ich das jetzt machen kurz, bevor es lohnt sich auch gar nicht, sich das zu merken und da auch viel drüber zu erzählen, lohnt sich auch nicht. Ich habe mir tatsächlich dieses Dark Side of the Moon Redux von...
Roger Waters interessant, auch mal. Dann schieben wir das mal ein.
Muss man mal kurz, aber nur kurz, weil es lohnt, es ist nicht wert, darüber lange zu sprechen. Ich fand das ganz schrecklich. Es ist meine erste Platte, glaube ich, die ich seit langem gekauft habe oder an die ich mich überhaupt erinnern kann, die ich wieder verkaufen möchte. Ich konnte es nicht als Ganzes durchhören. Ich habe es in vier Etappen jetzt endlich durchgehört. Es ist so stinklangweilig. Es tut mich, ich bin großer Fan von Roger Waters. Ich mag auch die Solo-Sachen von ihm. Bis auf dieses Album. Ich weiß nicht, was es soll. Es ist so, der spricht die ganze Zeit über die Musik eigentlich von Dark Side of the Moon, die sehr spärlich instrumentalisiert daherkommt. Und er spricht die ganze Zeit. Das ist quasi wie so ein Hörbuch oder so ein Podcast, was auch total uninspiriert und gelangweilt klingt. Und dann gibt es noch die vierte Seite. Da sind dann irgendwelche Aufnahmen. Da ist er irgendwie in der Natur und erzählt was und lacht. Und ich weiß nicht, was das soll. Also es hat nichts mit Musik zu tun, finde ich.
Ich habe gesehen, du hast die gekauft und ich habe gedacht, also wenn er die jetzt gut findet, dann verstehe ich es nicht mehr. Weil ich habe mir die angetan, nicht ganz. Muss ich ehrlich sagen, nicht ganz. Das konnte ich
nur, weil ich sie gekauft habe, da musste ich sie ja ganz hören.
Ich habe mir die angetan im Stream und habe gedacht, was will mir der Autor damit sagen? Ich verstehe es nicht. Also hätte man weglassen können. Hätte keinem was gefehlt.
Ich kann es mir auch nicht nochmal anhören. Also, ich höre mir Sachen auch gerne schön, gebe mir auch viel Mühe, aber ich kann
es nicht. Es ist einfach völlig überflüssiges Album, um mal hier wirklich mal, also wir haben selten hier im Podcast einen völligen Verriss, aber dieses Album wird dem Titel nicht gerecht, das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht, das ist einfach völlig überflüssig.
Eine gute Sache hat's doch, ich finde immer gute Sachen an solchen Dingen, das Cover.
Ja, das Cover ist fantastisch.
Das Cover ist toll, das ist ein Hund, glaube ich, und da spiegelt in dem Auge diese Pyramide von Dark Side of the Moon, das ist sehr hochwertig, auch Hochglanz, das Cover, das ist wirklich toll.
Ich habe mir das in einem Laden angeguckt und diese Aufnahme ist, weiß ich nicht, mit 53 Milliarden zig Trillionen Pixel aufgenommen, keine Ahnung. Du siehst noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich kannst du da reinzoomen bis sonst wohin und würdest dann noch die Bakterien auf den Haaren des Hundes sehen. Also unglaubliche Aufnahme, ehrlich.
Ja, komisch, dass er sich für das Foto so viel Mühe gegeben hat. Da geben wir ganz klar keine Kaufempfehlung.
Nein, nein.
Delikat.
Ja. Einen von 10 Punkten, weil er sich bemüht hat beim Cover.
Ja, er hat sich nicht bemüht, er hat wirklich ein gutes Cover dort.
Ja, ja, das stimmt.
Aber Musik hat er sich, glaube ich,
zum Hinstellen, zum Angucken sehr schön, aber nicht zum Hören. Also sage ich ganz ehrlich, es ist stinkend langweilig. Es wird, also dieser Bezug, es würde sich, niemand hätte diesen Kram gekauft, wenn nicht Roger Waters und Dark Side of the Moon
draufsteht. Ja,
er hat einfach seinen Namen und den Namen des Albums verwendet, um
Kassen zu machen. War gar nicht nötig.
Nein.
Aber ich glaube, es ist so, um noch einen Satz zu sagen, es ist wie bei Billy Corgan, es ist einfach jemand, den versteht man nicht. Es ist irgendwie so Genie und Wahnsinn.
Ja.
Oder?
Ja, vielleicht haut er demnächst was raus, was wieder toll ist oder so. Ja.
Wish you were here, Redux. Bitte nicht.
Oh, nee, hör auf. Nicht machen sowas.
Okay. Bühne frei.
Bühne frei. Jetzt kommt etwas. Und da bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich will jetzt vorstellen, meine All-Time-Favorite-Favorite-Platte. Das heißt, die Platte, ich habe mich lange geziert. Heute ist der 13. Podcast, die 13 Mal als Zahl hernehmen, wo das klappen muss. Und zwar mein Lieblingsalbum von allen Rockalben dieser Welt, die ich kenne, was ich am allerliebsten finde. Das ist dieses Album, mit dem ich, wenn es nur ein Album auf dieser Welt gäbe und was ich auf eine einsame Insel mitnehme, was ich dann mitnehmen würde.
Soll ich raten?
Ja, bitte.
Es ist Okay Computer.
Nein, 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 es ist nicht. Okay Computer ist ein sehr gutes Album, ein sehr, sehr gutes Album, aber es gibt ein Album, und zwar, das habe ich, wie gesagt, jetzt in der neuen Edition mir auch gekauft. Hier ist das Album. Man sieht erstmal gar nichts, außer ein, ja, was ist es? Ein Gemälde. Es ist eigentlich ein Ölgemälde, was da als Cover ist. Steht nichts drauf. Es ist mit viel Symbolik und so. Man sieht hier unten so einen Frauenkörper, so einen halben. Und es ist von dem Fields of Nephilim das Album Elysium von 1990. Meiner Meinung nach das letzte echte Fields of Nephilim Album. Danach hat sich die Band aufgelöst, hat sich dann in Teilen in den 2000er Jahren wiedergefunden. Aber das hier ist die Krönung. Kenner, die dieses Album kennen, sagen, ja, das ist ein ganz, ganz großes Album. Es ist viel zu wenig beachtet, völlig underrated, so sagt man ja heutzutage im in Berlin-Mitte. absolut underrated. Ich habe natürlich hier die Erstpressung und hier ganz, ganz frisch aus der Presse von irgendwo, keine Ahnung, ein Reissue, was jetzt endlich auch einen guten Klang hat. Dazu komme ich noch.
Das interessiert mich jetzt ja. Wir hatten immer darüber gesprochen, hast du gesagt, dass du da wenig Verständnis für hast, dich eine Platte nochmal zu kaufen.
Ja, ich kann dir das dann auch noch ich kann es dir so erklären, sind vier Bonustracks drauf. Es stand nirgends, welche das sind, und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich kaufe das. Außerdem wollte ich einfach noch mal eine andere Version davon hören und ich will auch meine Erstausgabe nicht ständig abnudeln müssen, weil mein Lieblingsalbum höre ich natürlich ab und zu mal.
Kenne ich.
Ja? Also, so. Und es ist
gar nicht so außergewöhnlich.
Elysium von 1990. Das ist das dritte Studioalbum von Fields of Nephilim. Nach Drawn Razor, The Nephilim und dann Elysium 1990. Spätestens in The Nephilim haben sie schon gezeigt gehabt, was da kommen könnte. Und dass die Sound- und klangtechnische Eruption, die kompositorische Eruption des gesamten, der absolute Climax des Klangs kam dann 1990 mit diesem Album. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Es ist produziert von Andy Jackson. Ich weiß nicht, Michael.
Michael Jackson, der Bruder.
Nein, Andy Jackson ist der Produzent und Toningenieur von Pink Floyd. Und der hat das Ding produziert. Also jetzt nicht irgendein Dulli. Das Ding klingt auch richtig gut schon in der Erstpressung von 1990 und ja, es ist ein fantastisches Kunstwerk. Die Songs sind, es gibt eigentlich, ja doch, es gibt einen Hit oder naja, anderthalb Hits auf diesem Album von der Band, wobei Hits ist Fields of Nephilim kommen ja aus diesem Gothic-Bereich, aber dieses Album hat Wellen geschlagen darüber hinaus. Sicherlich der Gesang von Carl McCoy ist
schon... Kanada?
Was?
Aus Kanada.
Nein, Carl McCoy ist auch Brite. Also es ist eine britische Band. Fields of Nephilim ist so, gilt als so die ich war mal auf einer Pressekonferenz, und zwar auf der Pressekonferenz, wo Carl McCoy bekannt gegeben hat, dass es die Reunion von Fields of Nephilim geben wird. Auf einem Festival. in Hildesheim, und zwar beim Mera Luna Festival. Weiß nicht, welches Jahr das war.
War ich auch schon mal.
Da war eine Pressekonferenz. Also die Band ist gar nicht aufgetreten, aber das Pressezelt war rappelvoller Leute. Ich saß in der ersten Reihe. Und da hat er bekannt gegeben, dass es eine Reunion und ein neues Album von Fields of Nephilim geben wird, was in der Szene dort natürlich große Wellen geschlagen hat. Und da wurde er angesprochen von Ecki Stieg. Einige kennen den ehemaligen Moderator von Radio FFN. Und hatte ihn gefragt, ja, oder hatte irgendwie gesagt, ihr seid ja so die Godfather of Gothic Rock, und da meinte dann Carl McCoy, wir sind eher die Grandfather of Gothic Rock. Die Grandfathers of Gothic Rock, und ja, aber dieses Album geht schon darüber hinaus, vor allen Dingen, weil auch damals die Stimme von Carl McCoy, und das ist nicht unwesentlich, auf seinem Höhepunkt war. Er changiert von tief böse zu engelshaft, konnte er damals innerhalb eines Satzes seine Stimme variieren, von grollendem, dunklen Tönen, die aber immer noch klar und deutlich waren, also nicht irgendwie zu verwechseln mit irgendwelchen Death-Metal-Gesängen oder so, zu einem ganz sanften Ton. Das hatte er damals noch drauf. Inzwischen hat er das längst nicht mehr. Ich glaube, da waren zu viel Zigaretten und Ähnliches dazwischen und einfach auch die Jahre.
Wie alt ist der Herr denn?
Ja, ich würde sagen, der geht an die 60, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Da war er damals 30, 25,
ja, 30. Ja, genau. Mhm. Und dann die ganze Band mit Yates, mit Wright und so, dieser flirrende Gitarrensound, dann dieser unfassbare Bass, das Schlagzeug, was wirklich auf höchstem Niveau wurde dort alles gespielt. Die Kompositionen waren sehr komplex. Und das widerspiegelt sich auch in diesem Album, wo es ein dunkles, düsteres Synthesizer-Intro geht, und dann knallt es zum eigentlich wuchtigsten Song, geht es dann über mit Vorhör Light, und der fließt dann über wieder in ein ruhigeres Stück. Gleich zum Anfang dieses Vorhör Light, At the Gates of Silent Memory und Paradise Regained, das sind drei Songs, die gehen alle ineinander über. Es gibt keine Pause dazwischen, sondern es ist ein fließender Übergang, so mit Synthesizer-Klängen wird dann kurz in den nächsten Song übergegangen, und es ist wie eine harmonische Einheit. Und Kenner von diesem Album werden, wenn man das so sagt, dieser Dreiklang gleich am Anfang des Albums von diesen drei Songs, die so ineinander übergehen, das ist einfach atemberaubend. Das ist total genial. Diese Geschichte, die diese Songs auch erzählen dort auch, dieses von Vorher Lights über At the Gates und Silent Memory dann zu Paradise Regained. Das ist thematisch sind die zusammenhängend und dieses es ist auch etwas psychedelisch, das Ganze. Und auch die weiteren Songs. Später kommt dann noch dieser Song Summerland. Summerland fängt eigentlich an, ja, wie lässt es sich vergleichen, wer von Bauhaus Bela Lugosi's Dead kennt. Es ist so ein ganz dezentes Schlagzeugspiel und dann erstmal nur so ein Bass, der vor sich hin wie sagt man, vor sich hin summt, ne? Das Schlagzeugspiel dort von Yates ist die ganze Zeit nur dieses ganz dezente Schlagzeug und dann dieser Bass mit im Hintergrund hört man noch ganz leichte Synthesizer-Klänge und erstmal gar kein Gesang oder so, der kommt dann wieder mit einer sehr verhaltenen Stimme von Carl McCoy, und dann steigern sich die Songs so. Überhaupt gibt es viele Steigerungen, so wo in den ganzen Liedern und so in dem Album. Ich erzähle jetzt hier ein bisschen viel darum. Es ist mir halt wirklich ich kriege wirklich eine Entenpelle, wenn ich über dieses Album rede und über die Songs nachdenke, während ich hier rede. Ich habe nicht gedacht, dass das so ist. Ich bin regelrecht ein bisschen flatterig dabei. Da sind dann auch noch in einen Song sind dann auch noch Sprachsamples von Aleister Crowley drin.
Wer ist das?
Aleister Crowley ist so ein berühmter Mystiker, britischer, glaube ich, Mystiker, der da irgendwelche Dinge vorträgt und so. Das ganze Album ist so ein bisschen an Lovecraft angelehnt, an den H.P. Lovecraft, an den Cthulhu-Mythos. In seinem Haus im Rüli wartet, träumt der tote Cthulhu. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, dieser Ausspruch aus dem Ruf des Cthulhu von H.P. Lovecraft fasst es irgendwie zusammen. Also Vorher Light ist so ein halber Hit, würde ich mal fast sagen. Und später dann und Summerland ist dann so wirklich der Hit. Da gibt es auch ein Musikvideo zu, was ziemlich aufwendig gemacht ist, was irgendwie cool gemacht ist. Die Fields of the Nephilim waren ja bekannt für ihre Auftritte als wie aus so einem Italo-Western entsprungen, so mit Hüten und langen Mänteln, und die waren so Mehlstaub also als ob sie gerade so einen Ritt durch die Wüste hinter sich haben, so verstaubt sind sie aufgetreten mit ganz viel Trockeneisnebel und spärliche, einfache Lichtreflexe, so alles, das war halt, und dieses Video dieses Musikvideo zu dem Song ist halt aufwendig produziert und bringt das auch ziemlich cool rüber, muss ich sagen. Sollte man sich mal anschauen. Ich habe etwas sehr, sehr Cooles in einem User-Review auf Discogs dazu gelesen. Hat einer geschrieben, naja, und so, das ist halt Musik, egal wie jetzt die Produktion ist oder ähnliches. Und der kam dann darauf zu diesem neuen Reissue, was ich mir jetzt auch geholt habe, dass der Sound ziemlich gut ist. Er könnte einen kleinen Tuck besser sein, aber nein, man soll sich das einfach anhören, weil es ist so geile Musik und es gibt niemanden, der sowas heutzutage macht. Und da habe ich so gedacht, scheiße, da hat er recht. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich kann nicht sagen, die klingen wie der und der oder die klingen wie das und das, sondern es steht für sich. Es ist ein Meisterwerk, das für sich steht und in seinem eigenen Kosmos wabert und wo es keinen Vergleich gibt. Es gibt auch keinen Nachmacher. Also es ist zum Beispiel die Sister of Mercy als andere große Gothic-Rock-Größe. Die haben einen eher einfachen Sound und es gibt hunderte Nachahmer-Bands, die den Sound nachgeahmt haben, bis hin zu The Mary Fords, die fast nicht zu unterscheiden sind von den Sisters of Mercy. Aber bei den Fields of the Nephilim kann man das nicht so einfach. Das ist viel zu anspruchsvoll dafür, die Musik. Und genau das ist es. Es gibt, hört euch den Kram an. So eine Musik wird nicht mehr gemacht heutzutage.
Würdest du sagen, es ist ein eigenes, ein neues Genre, was die dort mit auch gemacht haben?
Ich würde es Progressive Gothic Rock nennen.
Großartig.
Ja, weil es ist irgendwie Gothic Rock, aber auch nicht nur, und es ist auch irgendwie Progressive Rock, aber das ist ein bisschen zu dunkel für Progressive Rock irgendwie, weiß ich nicht. Ich kenne keine zweite Band, die in diese Richtung geht. Das ist halt das Ding. Und es ist halt sehr, sehr geil gemacht. Und jetzt will ich mal zu den beiden Releases kommen. Wie gesagt, ich habe die Erstpressung. Die klingt gut.
Rein optisch vom Cover. Gibt es da Unterschiede? Vom Cover
gibt es keine Unterschiede.
Das ist das Gleiche.
Ist wirklich das Gleiche. Es ist eine Einfach-LP, das Reissue ist eine Doppel-LP. Das liegt aber auch daran, dass vier weitere Songs da drauf sind.
Ja,
ne?
Ja.
Die hier nicht drauf sind. Und zwar, ich möchte aber jetzt noch kurz zur Erstpressung gehen. Die klingt gut. Die klingt wirklich gut. Typischerweise ein bisschen leise. Das ist aber bei vielen älteren Aufnahmen so. Dann dreht man einfach mal eine Stufe höher. Es ist alles da und die klingt wirklich gut.
Man muss ja auch dazu sagen, sie haben es auf eine Platte gepresst. Vielleicht ist es deshalb auch leiser, ne?
Ja.
Ich muss gerade daran denken, ich habe mir von 1990 auch letztens eine Platte gekauft, hier von Neil Young, die Rack Glory. Und die geht ja irgendwie 65 bis 70 Minuten und ist nur auf einer Platte drauf tatsächlich. Und ist auch leiser.
Ja.
Also dadurch ist sie halt leiser aufgenommen. Dadurch schafft man das, dass man dann so viel, so eine lange Laufzeit auf eine Platte kriegt. Die klingt aber trotzdem genial. Also spricht nichts dafür, wenn man, also für mich war das ein Beweis dafür, dass eigentlich nichts dafür spricht, dass man Sachen auf zwei Platten presst, zumindest für mich nicht von dem Klang her. Wenn es der Klang das Argument ist, habe ich lieber eine Platte, die leiser aufgenommen ist.
Ja,
das
ja. Für mich. Mhm. Ja. Ja. Ich möchte mal jetzt zu dem Reissue kommen. Es gibt ja nämlich eine Geschichte zu. Und zwar gab es ein Reissue vor ein paar Jahren in grünem Vinyl. Und alle haben sich gefreut, weil nämlich zwischen der Erstpressung und jetzt gab es keine vernünftigen Vinyl-Versionen irgendwie. Es gibt keine vernünftigen. Es war auch in diesem Zeitalter, in dieser Zeit, wo CD stark aufkam. Übrigens noch Fun Fact für mich noch erwähnenswert. Ich meine, zwei ersten CDs, die ich gekauft habe, war ja die besagte John Bon Jovi, Blaze of Glory und Fields of a Nephilim Elysium. Und da habe ich die das erste Mal gehört. Ich hatte von der Band gehört. Die sind damals auf dem Bizarre Festival aufgetreten. Es war auch nicht 1990, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die sind auf dem Bizarre Festival aufgetreten. Da war ein großer Artikel in der Bravo. Tatsächlich. Yeah. In der Bravo. Und da habe ich gedacht, oh, das soll eine Gothic-Band sein. Und ich war ja gerade so finster drauf und habe mir dann die CD gekauft, einfach auf doofen Dunst, ohne zu hören. Habe die dann angehört und es ist auch etwas ganz Typisches. Habe erstmal gedacht, oh, das ist ja schwierig. Es ging mir nicht gleich in Fleisch und Blut. Ja, es war nicht gleich, dass es mich mitgerissen hat. Ich habe damals 1990, man muss ja auch sehen, damals war ich noch nicht. Da entwickelte sich, ich war noch sehr, sehr jung und es entwickelte sich auch noch so ein bisschen so und so ein ausgefeilter Musikgeschmack, wie ich heute habe. Und da habe ich erstmal Schwierigkeiten gehabt, habe die dann aber damals auch, habe mir gesagt, es ist schon cool. Das war mir schon irgendwie klar. Ich habe gedacht, irgendwas kriege ich noch nicht mit, habe die dann immer wieder gehört und habe dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich es. Irgendwann hat es Klick gemacht und irgendwann habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist nicht nur gut, das ist das Beste. Ne? Und und dann, die habe ich halt damals gekauft, ganz witzig, die CD habe ich auch noch. So, und jetzt zu dem Reissue, gerade ganz frisch rausgekommen, am 5.4., genau, 5.4. rausgekommen dieses Jahr. Und zwar sind es zwei Scheiben. Hier mit bedruckten Inlay, das fand ich ganz cool. Gefüttert ist da natürlich mal wieder nix. Und in Rot. Ne? Auch noch interessant, bei meiner Ausgabe sind hier Vinylreste von schwarzem Vinyl drin. Also es ist kein Splatter-Vinyl, es sollte eigentlich rot sein. Aber es sind Vinylreste drin. Ich habe das ausgepackt und dachte, mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ich dachte, um Gottes Willen, was haben die mit der Platte gemacht? Die sieht ganz komisch aus. Also es sieht aus, als hätte da jemand irgendwie Tintenflecken drauf gemacht. Also es ist kein Splatter-Vinyl oder sowas, sondern so ganz einzeln. Und man sieht auch, dass das da nicht hingehörten sollte eigentlich. Aber es hat keinen Einfluss. Es ist einfach schwarzes Vinyl, was mitgepresst wurde. Und es hat keinen klanglichen Einfluss. Ja, ich war froh. Aber es gibt, wie gesagt, das Reissue und gibt es vor ein paar Jahren schon gemacht in den Abbey Road Studios auf grünen Vinyl gepresst und das hat vernichtende Kritiken, was den Klang angeht, bekommen. Es hätte keinen Drive, es hätte keine Dynamik, die Musik plätschert so vor sich hin und kommt überhaupt nicht rüber. Es war wirklich vernichtend und dann hieß es, diese Sache ist einfach nur eine Erweiterung von dem Release um vier Bonus-Songs, ein bisschen neue Aufmachung mit den zwei Platten und Inlays und eine andere Farbe. Ansonsten ist das gleiche Master. Und ich habe mir gedacht, Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Hab's gekauft auf doofen Dunst. Und jetzt kommt's. Es klingt richtig gut. Ich habe nichts daran auszusetzen vom Klang. Und es ist ganz interessant. Es steht bei großen Versendern und ähnliches. Überall steht das Vinyl Master von Geoff Pesch. So würde ich mal sagen, so heißt der Geoff Pesch. Im Abbey Road Studio gemacht wurde, das Vinyl Master. Und das war auch wirklich so bei dem grünen Vinyl, was so scheiße klingt. So, und jetzt steht bei diesem Release auch überall, es wäre so. Aber hier auf der Platte steht drauf, dass es Vinyl Mastering bei Sean McGee at Abbey Road Studio. Und ich, genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied.
Das ist ja eine Fehlinformation da, ne?
Was Fehlinformation, die zum Beispiel bei den, also wurde scheinbar von der Plattenstudio oder irgendwem rausgegeben, weil die werden sich das bei den einschlägigen Versendern nicht aus den Fingern gesogen haben. Und ja, und das Ding klingt wirklich super. Finde ich nur interessant anzumerken. Es ist wirklich das Vinyl Masters von wem anders.
Und klanglich der Unterschied zu der Erstpressung?
Sie ist ein bisschen lauter. Es kommt gut rum. Es ist ein bisschen klarer auch. Ganz leicht klarer. Es ist so ein bisschen alles. Es wirkt etwas frischer. Und etwas anders. Ich kann das nicht schlecht beschreiben. Beide klingen toll. Die klanglichen Unterschiede sind wenig da. Also es klingt auf jeden Fall lauter, frischer, man braucht es nicht so.
Und jetzt die Bonustracks, da ist man jetzt sehr gespannt
drauf. Jetzt die Bonustracks sind einfach die Singles, die damals rausgekommen sind, die ich auf CD habe. Auch waren nicht die Singles von zum Beispiel For Your Light, die Single-Version ist da drauf, oder auch von Summerland, die coole Dreamed-Version, die ist so ein bisschen elektronisch. Das Schlagzeug, würde ich sagen, ist so ein bisschen Beat, Tanzbeat-mäßig gemacht. Das ist eine coole Version und so. Dann eine ganz andere, noch viel längere Version von Submission zum Beispiel ist da drauf. Also ich, und die Single-Version von Summerland halt, hatte ich ja gesagt, es gibt zwei Side A Singles oder Summerland und For Your Light, die habe ich beide. Und auch natürlich die B-Seiten davon, die sind dann halt diese Submission 2 und Summerland in der sogenannten Dreamed-Version. Und die klingen richtig geil. Und wenn man gerade auch die Singles nicht hat und die gab es auch nicht auf Vinyl, dann ist, passt das gut da rein. Das ist nicht irgend so ein Bonustracks, irgendwelche kratzigen, beschissenen Demoaufnahmen oder irgendwelche Live-Aufnahmen, die irgendwie komisch sind, sondern sind wirklich exzellent, ganz fein aufgenommen und auch remasterte Versionen der Singles, die zu dem Album rauskamen. Also man hat eigentlich die Komplett-Collection. Ich habe gedacht, es kommt irgendein Song dabei, den ich noch nicht kenne. Das war leider nicht. Ich glaube auch, die haben wirklich nicht viel drumherum gemacht. Also da gibt's nicht irgendwas, was die im Studio großartig noch aufgenommen haben, was jetzt keiner kennt oder so. Was jetzt noch urplötzlich aus der Versenkung auftaucht mit diesem Release. Ja, und ja, ich bin regelrecht ein bisschen, jetzt komme ich so ein bisschen runter, weil es ist, ich hoffe, ich habe das jetzt so rübergebracht, wie begeistert ich davon bin. Und Michael, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß, du hast so deine Schwierigkeiten mit dem, vor allem mit dem Gesang bei so Gothic-Rock-Geschichten, aber
ja, ja, habe ich. Ja.
Tust dir mal an, Fields of the Nephilim, Elysium. Ach so, ja, Fields of the Nephilim haben sich ja später reuniert, aber nicht alle, nur einige. Also Kopf der Band ist weiterhin der Carl McCoy federführend und sie haben ja auch ein sehr gutes Album, ich weiß nicht, 2004, 5, weiß ich nicht genau, rausgebracht. Morning Sun, das ist auch richtig gut. Auch gerade auch der Titeltrack Morning Sun ist wirklich viel zu Nephilim-like. Aber an dieses Gesamtkunstwerk Elysium kommt das nicht ran. Es ist auch etwas härter. Auf jeden Fall ist das viel metallischer auch teilweise. Also einige Songs sind regelrecht gehen ins Metal. Davon waren die damals echt entfernt. Das war wirklich es war mehr Progressive Rock.
Also du hast einen guten Kauf getätigt, würdest du sagen.
Ich habe einen guten Kauf getätigt.
Eine gute Entscheidung, du hast ja blind gekauft, ne? Und mit falschen
Informationen. Ich habe blind gekauft in der Hoffnung, dass es so ist, wie es jetzt auch rauskam, dass es eben nicht diese schlechte Version ist.
Du war ganz schön hoch gepokert, muss man sagen, ne? Weil die Informationen waren ja
andere. Ich hätte es dann zurückgeschickt. Ja, ich habe hoch gepokert, aber ich hätte es dann zurückgeschickt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich hab ja nicht so die Möglichkeiten, in den Laden zu gehen. Ich hätte, wenn das richtig kacke gewesen wäre, dann muss man auch eigentlich machen. Wären jetzt zum Beispiel auch diese schwarzen Flecken, die auf dem Vinyl sind. Also ich will die noch mal zeigen, also dass das wirklich nicht, das hat nichts mit Splatter-Vinyl oder Ähnlichem zu tun. Jetzt habe ich die falsche Platte, die eine ist nämlich ganz sauber. Siehst du das?
Ja.
Sieht aus, als hätte da einer ein irgendwie, scheiße, und hat da irgendwie Altöl weggewischt. Nur an einer Stelle, also nicht irgendwie, das hat kein Muster, das sieht nicht gut aus und nichts. Das ist einfach nur wie Schmutz sieht das aus.
Ist aber
reingepresst. Das wollte ich auch noch sagen. Ich habe gedacht, wenn da vorher ein schwarzes Vinyl gepresst wurde, vielleicht ist meine Platte eine der ersten, die gepresst wurden und einzigartig, dass die anderen alle rot sind.
Ja. Naja, aber das ist ja auch das, was das Platten kaufen und Platten sammeln ausmacht, oder? Dass ja jede Platte irgendwie ein Unikat ist und immer auch eine eigene Geschichte hat. Also selbst wenn eine Platte jetzt mal irgendwie einen Kratzer irgendwie hat, weil die Nadel irgendwie abrutscht, ärgert man sich zwar, aber irgendwie später hat man dann eine Erinnerung irgendwie daran.
Zu dem Cover möchte ich noch kurz was sagen. Jetzt fällt mir es noch ein. Das Cover ist ein Gemälde von Carl McCoy selber gemacht. Der ist nämlich auch so Grafikdesigner, Grafikkünstler.
Er ist ja sonst auch Arzt auf der Enterprise gewesen, ne, der McCoy.
Carl McCoy, ja. Pille, genau. Und macht er auch heute noch seine ganzen, die Covergestaltungen und die Bilder, das macht er alles. Er hat, glaube ich, inzwischen ein eigenes Grafikstudio und so. Also er ist da auch künstlerisch tätig. Hatten die auch in vorherigen Alben auch schon. Und das waren die Fields of Nephilim, Elysium. Ich hoffe, ich bin dieser Platte gerecht geworden.
Ja. Ja, hör ich mir mal an.
Bitte.
Kann ich ansonsten, kenne ich nicht die Band, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Habe ich noch nie was von gehört. Oute ich mich.
Ja, ich habe, Carl McCoy hat, nachdem 92 die Band sich aufgelöst hatte, noch ein Solo-Projekt gemacht. Das hat er Nephilim genannt. Also ähnlich wie das zweite Album von Fields of Nephilim. Und das war ein hartes Metal-Projekt, also wirklich knallharter Death-Metal-orientierter Kram. Und da habe ich mal ein Live-Konzert gesehen. Und da hat er dann damals mit einer sehr guten Band da, also auch diese Metal-Sounds waren extrem cool da. Also wirklich, ist auch ein Album, was ich sehr, Zoon hieß das Album, was da rauskam.
Wie hieß
das? Zoon. Z-O-O-N.
Zoon.
Zoon, ja. Und das war ziemlich gut. Und er hat dann live auch einige Songs von Fields of Nephilim gespielt und da habe ich ein Konzert erlebt, das ganz auch eines der besten, was ich je live erlebt habe. Das war wirklich ganz stark. Gerade auch als dann die Fields Songs kamen, da habe ich gedacht, ich träume, weil ich hatte damals auch gedacht, die Fields of Nephilim, das war's, ich werde die nie wieder sehen, ich werde die nie wieder live sehen. 1990 war ich noch nicht, da ich so auf Konzerten gegangen bin, hab gedacht, scheiße, die hast du nur live verpasst und dann, ja. Aber danach habe ich sie dann als Fields of Nephilim nochmal gesehen.
Um das einmal abzubinden jetzt vielleicht.
Ja,
versuch
das mal abzubinden, bitte.
Ich freu mich vor allen Dingen darüber, dass du so den Mut hattest, halt diese Platte zu kaufen, ja. Das sprach ja vieles dafür, dass es nicht von Erfolg gekrönt ist.
Ja.
ja.
Und du hast aber trotzdem es gewagt und ich finde das schön, dass du von deinem Lieblingsalbum jetzt einfach noch ein Reissue mit einem anderen Klang hast, mit einem mit Bonustracks und auch ein Unikat vor allen Dingen.
Ja, scheinbar. Und,
ja, das freut mich sehr. Ich, wir können ja mal so weitermachen. Ich schaue noch mal, was ich hier noch so stehen habe am Platten. Mach nebenbei auch mal das Licht an.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann
würde ich vielleicht auch noch eine kleine Schmankerl. Platte. Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Ja. Ja. Oh, guck mal. In Bremen geht die Sonne auf.
Ja. Ich habe hier was gefunden.
Ja.
Ob wir da schon drüber gesprochen haben. Das ist hier tatsächlich eine, ja, das ist die Dark Side of the Moon Redux von Roger Water. Es ist tatsächlich so, dass man sich durchkämpfen muss durch diese vier Seiten, die Musik.
Aber da haben wir doch eben schon drüber gesprochen, ja.
Haben wir eben schon drüber gesprochen, ja.
Ja.
Der wird auch nicht jünger, ne?
Ja.
Gut, wenn wir da schon drüber gesprochen haben, lohnt sich nicht. Schönes Cover.
Ja.
Auf der Rückseite, ja.
Ja.
Das wäre nochmal.
Schöne Zone. Ja.
Steht übrigens hier in Bremen jetzt zum Verkauf.
Ja, ja, genau, genau.
Ich schaue nochmal weiter, vielleicht finde ich noch ein anderes. Das ist mir gar nicht mehr bewusst gewesen, dass wir da schon. Oh, das ist hier. Ich habe jetzt hier mal mein zweitliebstes Album dieses Jahr.
Vielleicht noch zu der Redux von Dark Side of the Moon. Stell die doch in so einem Karton vor der Tür.
Ja, hier ist ein Hotspot. Ich glaube, innerhalb von 5 Minuten ist das Ding weg.
Ja.
Vielleicht ein Hundeliebhaber. Ja,
ja, vielleicht,
genau. Ich denke, das ist so ein Hundefotoalbum.
Vielleicht beruhigt das manche aufgeregten Hunde. Dieses Sprechen von Roger Waters.
Es beruhigt auch den Musikhörer.
Ja, ja,
ja. Ja, also es ist einschläfernd. Ja, meine zweitliebste Platte dieses Jahres, ich glaube, ist im Februar erschienen.
Oh.
Das ist die, was?
Ja, ja.
Die Natural Magic von Cooler Shaker.
Ja, geile Platte, habe ich schon auf dem Stream gehört. Erzähl mal.
Ja. Ja, ist, ich meine, Cooler Shaker ist ja bekannt gewesen, so in Mitte der 90er, 1996 war das. Ihr legendäres Album K ist dort erschienen. War für mich damals auch das zweitbeste Album des Jahres, wenn ich mich erinnere. Das ist ja quasi ihr großer Durchbruch und auch das Bekannte gewesen, dieses K. Da sind ja die Hits drauf, Govinda und Tatwa, das sind die größten Hits von dieser Band gewesen. Danach eigentlich nie wirklich wieder so kommerziell erfolgreich gewesen wie da. Zwischendurch war auch mal irgendwie Schluss mit der Band, haben sich vor ein paar Jahren wieder zusammengetan, jetzt auch schon wieder 2 oder 3 Alben gemacht nach der Reunion. Ja, und hier, was haben wir hier? Cooler Shaker, wie man sie kennt, das ist Britpop, eingängige Pop-Rock-Musik mit indischen Klängen, Psychedelic Touch so ein bisschen, aber ist kein Psychedelic-Rock, so weit würde ich nicht gehen. Hat halt der Sänger, der Crispin Mills, hat tatsächlich auch eine Zeit in Indien gelebt, hat dort in irgendeinem Tempel gearbeitet, Anfang der 90er, und ist dort halt irgendwie totaler Indien-Fan geworden. Hat das sich ist das
Hauptthema der Band, ne? Dieses
das ist immer, es geht immer um Britpop eigentlich mit so einem indischen Flair. Auch eben Texte teilweise auch auf Indisch oder auf irgendwelchen.
Gibt es Indisch? Ich glaube, es ist Hindi dann, ne?
Indie,
Indie, ich weiß nicht Indie.
Ja, Indie, Indiana Jones.
Ja,
Indiana. Weiß ich nicht, finde ich, also ich finde hier alles gut, ist ja eingängige Musik, wenn man irgendwie nicht weiß, was man sich kaufen soll.
Kann ich einfach so unterstreichen.
Kann man nicht
sagen. Mein Eindruck.
Toller Sänger auch, finde ich.
Ich hätte gar nicht mitgekriegt, dass die was Neues rausgebracht haben.
Würde
ich
einfach einen Plattenladen.
Wenn du es mir nicht gesagt hättest.
Hab ich einfach gesehen. Hat gedacht, das Cover ist ja cool mit dem Elefanten.
Ja, ja. Rosa Elefanten.
Da ist ein rosa Elefant, hier ist eine kleine Meerjungfrau, hier ist eine Maus. Und diesen Elefanten, das ist wohl ein Gott aus dem Hinduismus, musste ich mir sagen lassen, von meiner Frau. Und der taucht immer mit dieser Maus auf.
Ach.
Ja.
Die sind immer nur ja, im Doppelpack. Wo man ja immer denkt, dass Elefanten Angst vor Mäusen haben. Hier ist es nicht so.
Aber gibt sowas es auch, gibt es. Indische Götterwelt, da gibt es sowas. Aber da bin ich auch nicht bewandert.
Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe es in schwarzen Vinyl, war einfach günstiger. Mhm.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, ich kann
ja, ich habe es auch gehört und ja, ich finde es auch sehr, sehr angenehm. Guck doch noch mal. Ja. Ja.
Hab hier auch mein bis jetzt liebstes Album des Jahres stehen gehabt. Das ist hier bis jetzt, ne? Das ist hier The Smile.
Ah, ja, das habe ich auch.
Ist für mich das beste Album bis jetzt des Jahres. Weiß nicht, vom Klang her ist halt klingt wie Radiohead. Das ist auch bei dem ersten Album so gewesen, finde ich. Hier, der ist das zweite Album von The Smile, finde ich, ist der Unterschied zum ersten Album, dass das Ganze einfach klingt geschlossener, finde ich. Die Songs sind auch komplexer, sind auch mehr Variationen drin, ist auch, ich finde es auch schwieriger zu hören. Aber nach 2, 3, 4 Mal hören hat sich bei mir eine Langzeitwirkung eingestellt, so dass ich sagen kann, wow, das ist wirklich auf dem Niveau der guten Radiohead-Platten, finde ich.
So sieht's aus, ganz genau. Das finde ich auch. Es ist ein bisschen ruhiger als das Debüt bei den Leuten. Das ist natürlich lustig. Genau. Also es wäre eine gute Radiohead-Platte oder es ist ein bisschen ruhiger. Viele haben es kritisiert, hatte ich gelesen, dass die anderen Songs, da wäre mehr Drive drin und so. Nein. Das hier ist auf höherem Niveau.
Das ist ein richtiges Album.
Ihr müsst euch hinsetzen und dieses Album hören und genießen, dann werdet ihr es verstehen.
Und das ist auch sehr abwechslungsreich, trotz der relativ ruhigen Songs.
Richtig, ganz genau.
Also um jetzt mal eins herauszupicken, dieses Friend of a Friend, das zweite auf der B-Seite, das klingt für mich wie ein Beatles-Song. Wenn du das gerade lässt, es vor deinem geistigen Ohr gerade.
Ich versuche es gerade, nachzuvollziehen. Ja.
Für mich ist das Highlight immer noch dieses Bending Hectic, dieses über 8-minütige vorletzte Lied ist das, geht es um einen Autounfall. Und Tom York hat schon öfter über Autos und Autounfälle gesungen, weil er hatte mal als Jugendlicher oder Teenager einen Autounfall.
Einen schweren Autounfall.
Also unbedingt kaufen, gibt es auch wieder in verschiedenen Farben. Ich habe es im
Blau.
Auch ein blaues Vinyl, genau.
Ja,
aber auch nicht, weil ich jetzt so auf farbiges Vinyl stehe, sondern...
Das gab es so.
Gab es nur so.
Ja, da, also das war billiger auch so.
Und das passt ja auch. Also manchmal finde ich es manchmal blöd, wenn man eine Platte kauft und das Vinyl passt dann gar nicht zu dem Cover. Da ist dann eine Farbe bei, die überhaupt nicht... Weil hier passt ja irgendwie.
Ich glaube, die Covers sind doch auch immer vom York selbst gestaltet, ne? Der macht
das sieht zumindest so aus wie auch seine Solo-Sachen, die haben solche.
Genau. Er macht das selber und wir sind uns absolut einig, dass das bis jetzt das Release des Jahres ist.
Das sagst
wir
du
sind,
auch.
Ja, wir sind ja jetzt ungefähr Mitte April und
Nein, wir sind noch nicht, wir sind Anfang April. Ich bin auch erst Anfang 30. Ich werde mal, wo ich da bin, werde ich noch mal kurz gucken, was ich hier noch stehen habe. Ja, hier ist sogar noch, habe ich aber schon gehört, da ist jetzt der Preis noch drauf, weil ich habe die Folie sicherheitshalber noch nicht ganz abgezogen. Auch eine Platte, die ich mir im Februar gekauft habe, ist im Februar erschienen, das neue Album von Robbie Krieger von den Doors.
Ja,
der Gitarrist.
Okay,
jetzt. Drauf, ne? Legendary.
Jetzt, dann bin ich mal interessant. Bin ich mal sehr interessiert jetzt, weil das habe ich noch
nicht gehört. Ich kann gar nicht so gut über Musik reden wie du. Ich lese mal einfach vor, was auf dem Aufkleber hier steht. Dann kann man sich vielleicht ungefähr ein Bild davon machen. A unique voyage of melodic and psychedelic rock and soul. Led by Rock'n'Roll Hall of Fame Guitarist of legendary band The Doors.
Ja, also meine Frage, klingt das irgendwie wie The Doors?
Nein. Okay. Also es erinnert mich an, das ist ein Album aus Mitte der 80er von Miles Davis. Mhm. Der hat Mitte der 80er mal ein Album gemacht, das heißt, glaube ich, Tutut oder so ähnlich. An das erinnert mich das. Das ist instrumental, das Ganze. Das ist hier sind auch die ganzen Musiker abgebildet. Das ist halt mit Keyboard, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Kein einziges Wort wird auf der Platte gesungen oder gesprochen.
Instrumental.
Es ist instrumental und es hat so was Jazziges, leicht Beswingtes. Habe ich noch nie vorher gehört in der Art. Ist auch ganz nette Hintergrundmusik.
Also es ist unterhaltsam, ich kann es nicht anders sagen.
Also ist es jetzt mehr Jazz oder mehr Rockmusik, Bluesrock oder ja. wie?
Also ist es
eine Jazzplatte?
Nein.
Du sagst Miles Davis?
Nein, ich glaube, es ist vom Rhythmus her ist es eher Blues-Songs, die aber halt sehr jazzig instrumentalisiert sind.
Ah, verstehe. Okay, jetzt komme ich dahinter.
Das ist so, wie Sting ja eigentlich Popmusik macht, die aber wie Jazz klingt.
Ja, okay.
Weiß ich nicht, habe ich
einfach mal ganz... Klingt, als ob ich mir das mal anhören müsste.
Ich zitiere nochmal, a unique voyage of melodic and psychedelic rock and soul.
Alles klar.
Psychedelic, weiß ich nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du auch noch was mitgebracht?
Ansonsten, ja, mitgebracht habe ich leider nichts.
Ja,
mir nicht klar war, dass ich diese Platte haben will.
Du hast die Platte noch gar nicht.
Ich habe die Platte noch nicht. Ich stelle sie trotzdem vor, weil es ist ganz aktuell. Und deswegen
habe ich noch nie gemacht. Ist
sowas, ganz, doch. Ich habe hier schon Platten vorgestellt, die ich nicht auf Platte habe. Du nicht, ich weiß. Du nicht. Du stellst nur was vor, was du auch auf Vinyl hast.
Ich streame ja nicht.
Ja, ich schon.
Ich
habe ja auch einen vernünftigen Streamingdienst in akkurater Qualität. Nicht so ein Fallobstteil.
Ich gehe noch in den Plattenladen meiner Wahl, setze mich dort mit Kopfhörern hin und höre die Platte auf Vinyl, bevor
ich okay, das ist nicht zu schlagen. Das ist nicht zu schlagen.
Also, was hast du uns nicht mitgebracht?
Und zwar habe ich eine Platte, ein Album ist ganz frisch rausgekommen vor wenigen Stunden, könnte man fast sagen.
Am Mittwoch.
Ja.
Heute ist Mittwoch, da ist eine Platte rausgekommen.
Vor wenigen Stunden, also das ist gestern, vorgestern oder irgendwann rausgekommen.
Freitag.
Ja, dann ist es Freitag rausgekommen. Das sind immer noch wenige Stunden.
Dann weiß ich, was es ist.
So, und jetzt sage ich es, es ist von einer weltbekannten deutschen Band. Eine deutsche Band von Weltruhm rausgekommen.
Ja.
Und zwar das neue Album von den einstürzenden Neubauten Rampen.
Ja.
In Klammern APM Alien Pop Music. Warum das so sein muss, Blixer Bargeld hat jetzt, habe ich gerade gelesen und fand das total witzig, Blixer, also es ist eine ganz gelbe Platte, da steht einstürzende Neubauten Rampen drauf und er meinte, er hofft, dass irgendwann die Leute nur noch sagen werden, das ist das gelbe Album. So wie bei dem Beatles das weiße Album.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, das war halt sehr prominent platziert. Da habe ich mich mal influenzen lassen bei meinem Streaming-Anbieter und habe mir gedacht, komm, hörst es dir mal an. Einstürzende Neubauten. Ich bin nie jemand, der großartig die Alben von Einstürzenden Neubauten gehört hat. Einzelne Songs finde ich großartig. Sie sind die Pioniere des Industrial Rocks, des Industrial Pops. Sie sind Vorreiter in ihrer Kategorie, in ihrem Genre. Und man muss es ganz ehrlich sagen, sie sind auch weiterhin in ihrem mit diesem neuen Album in ihrem eigenen Genre unterwegs. Du kannst sagen, der und der klingt genauso. Nein, der und der klingt wie Einstürzen Neubauten dann an der Stelle. Das Album ist recht eingängig. Also da gab es ja auch ganz andere Geschichten. Es ist trotzdem ein bisschen Back to the Roots, wo sie noch viel...
Ich habe die Single gehört, Ist.
Ja, Ist ist eine Single. Ich finde den ersten Song Wie lange noch am geilsten dabei, mit diesem hintergründigen, klopfenden, schlagzeugartigen Geräusch. Bei Einstürzenden Neubauten weiß man immer nicht genau, wo das herkommt, ob das wirklich ein Schlagzeug ist oder vielleicht einfach nur eine Mülltonne. Und und dann dieser schöne Gesang, diese schöne Stimme von Blixer Bargeld. Ich finde, Blixer Bargeld hat eine wunderschöne Stimme. Ob er jetzt so einen Sprechgesang macht oder da ein bisschen melodischer wird. Und es ist wirklich, sie bleiben sich treu bis hin zu ihren Ursprüngen vor über 40 Jahren. Die Band gibt es wirklich schon lange. Ja, es ist etwas poppig. Die Beschreibung APM, Alien Pop Musik,
beschreibt es sehr gut. Es ist nicht hier Pop à la Michael Jackson oder so. Es ist schon schwieriger Pop, aber es ist ein bisschen poppig, es ist ein bisschen zugänglich, manchmal auch ein bisschen ruhig, nachdenklich. Blixer Bargeld tut sich auch mit dem eigenen Vergehen, mit dem eigenen Vergangen ein bisschen beschäftigen in ein, zwei Songs oder ähnlichem, um dann wieder auch mal ein bisschen fröhlichere Sachen anzustimmen und auch ein bisschen sarkastisch zu werden mit zum Beispiel dem Song, wo er auf Ur-Berlinerisch sagt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, und da komme ich auch zu der Sache, vielleicht ist es ja das letzte Album von den Einstürzenden Neubauten, aber man weiß es nicht.
Ja.
Ne?
Und ja.
Ich kann es nicht.
Du hast es noch nicht, du willst es dir kaufen.
Ja, das war wirklich, also
ich hatte
gelesen und gehört, Neubauten machen ein neues Album, die machen ja immer mal wieder ein Album. Ich habe mir nicht so weit dabei gedacht.
Muss erstmal sparen. Ja. Hast gerade nicht so dicke.
Hab's gerade nicht so dicke, nein, Quatsch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das hole. Das ist so ein Album, das musste ich erstmal hören, bevor ich mich da blind reinstürze. Wenn ich so einen Plattenladen wie du um eine Ecke hätte, wo ich mir meinen Kopfhörer hinsetzen kann und Probe hören kann, hätte ich es mir auch angehört.
In 10 Tagen hast du das ja wieder.
Ja, so sieht's aus. Und ja, ich kann es einfach nur empfehlen, ein wunderbares Album, wirklich auch für Leute, die bisher nichts mit den Einstürzenden Neubauten anfangen konnten, denen die Musik zu schwierig war. Versuch es mal, Michael.
Ja, ich hab mich noch nie geäußert zu denen. Du weißt ja gar nicht, was ich da.
Na, dann äußere dich doch mal dazu. Hast du schon gehört?
Nee, ich habe
nur ist das gehört. Und wie fandst du das?
Beim ersten Hören hat es mich jetzt nicht so beeindruckt, muss ich sagen. Also muss man nochmal hören, habe ich gedacht. Ja. Also ich fand es jetzt nicht so, es war jetzt nicht so Dark Side auf so einem Redux-mäßig. Das habe ich auch nicht
erlebt. Das ist jetzt unsere neue Referenz für ein schlechtes Album, oder?
Ein geflügeltes Wort ist es jetzt.
Ja.
Es ist also kein Redux.
Also man kann jetzt immer sagen, es ist nicht so scheiße wie Redux von Dark Side of the Moon.
Ja, also ich höre mir das nochmal an. Ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen Zeitwächter spielen. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit.
Okay. Ungefähr. Ja? Ich möchte noch kurz sagen, also es ist noch ganz kurz ansprechen. Ja. Du hast mehrere Alben vorgetragen und ich möchte das jetzt noch.
Ich wollte noch sagen,
Blixer Bargeld ist ja der Meister der unausgesprochenen Phrase, der unvollständigen Sätze. Und das macht er auch hier. Das ist einfach, man muss dann immer weiterdenken. Er reißt immer so Phrasen an, fast schon aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, wo man denkt, er bezieht das auf irgendwie den anderen Text. Was meint er jetzt so, ne? Also, kommt eigentlich, also es ist, oder auch, und dieses Repetive dann auch, in den Refrains und so, wo er dann zum Beispiel bei dem Song, wie lange noch? Er fragt immer zu, wie lange noch? Wie lange noch? Ne? Und du denkst, ja, was meint er da eigentlich? Und er singt ja dazwischen was und dann denkst du, das muss ich ja irgendwie darauf beziehen. Also es sind Texte auch, wo man zwischen den Zeilen oder selber auch mal weiterdenken muss. Sehr interessant.
Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen nostalgisch werden mit dir. Ich werde noch mal kurz hinter mich ins Regal schauen und greifen. Wenn ich hier vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, mein Lieblingsalbum aus dem Jahre 2021 habe ich jetzt nämlich hier in der
Lux-Version. David Alban.
David Alban. Ja, das ist quasi jetzt so die Limited Edition. Die war im Angebot in meinem Plattenladen. Gibt es auch überall im Versand gerade im Angebot, habe ich gesehen. Hat sonst immer irgendwie 89 € gekostet. Gibt es jetzt für 29 €. Und weil ich das so abgefeiert habe, das Album, habe ich mir jetzt nochmal diese Special Edition gekauft. Kann das ja mal kurz Die sollte eigentlich jetzt nicht kaputt gehen. Aber
ja, ist ganz wichtig, dass man die Folie mit dem Hype-Aufkleber aufhebt.
Nee, das ist einfach, weil das hier noch, das soll...
So jungfräulich bleiben.
Soll. Ja, das soll jetzt, ja, es soll ein bisschen geschützt sein. Aber
du
sein.
Weißt doch, wie das ist mit der Jungfräulichkeit.
Ja.
Du kannst nee. Es nicht wiederholen.
Ja, also es sind hier ein paar, das kann ich gar nicht zeigen, es sind hier ein paar Fotos drin, Hochglanz. Es ist auch, glaube ich, eine Platte dabei.
Also ich habe die Platte ja auch und habe die auch für extrem wenig Geld erstanden. Das, also das
aber die Schale,
die ganz normale.
Hier ist das Album in weißem Vinyl dabei, ist auch Mint. Ich werde das auch da nicht rausnehmen, weil ich habe das Album ja eh in schwarzen Vinyl. Ich werde es Mint lassen, habe ich mir überlegt. Hier ist eine Single drin. Da habe ich jetzt ein Problem mit, weil die ist bei der Original-Dings ja nicht dabei. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die abspielen soll. Weil ich will die ja gerne mal hören. Aber ich glaube, die gibt es auch beim Streaming-Dienst. Sonst würde ich die auch hier Mint lassen. Ja, und hier ist dann noch so ein schönes Buch mit Liner-Notes und Texten. Ich zeige, es ist ganz schwierig. Ich zeige das einfach nur mal eine Seite. Kann man, glaube ich, nicht sehen. Da ist der Text jetzt hier nochmal, der ist nicht handgeschrieben, der ist einfach mit der Schreibmaschine geschrieben. Und es ist einfach ganz schön. Es ist keine 89 Euro wert, aber 29.
Sag ich dir ganz ehrlich, was du jetzt gezeigt hast, ist wirklich sehr hochwertig und ist sicherlich einen etwas höheren Preis wert. Aber 89 Euro wäre mir auch zu viel.
Ja, aber 29 für sein Lieblingsalbum des Jahres.
29, da ist es mehr wert, wenn man mal vergleicht, dass einige ganz normale Alben, also ein aktuelles Depeche Mode Album 0815 hättest du dafür.
Ohne Booklet. Da ist ja nur so ein Zettel drin. Das hat mich ja so geärgert. Ich dachte, ist ja weiß, was drin war, dass so eine große Packung war, ne, bei dem Depeche Mode. Und dann ist da einfach nur so ein kleines Poster, ne, war das, wo dann die beiden abgebildet sind, die beiden
Episoden. War mir weiß, damals nicht so bewusst, dass es die Enttäuschung des Jahres wird, aber gut.
Bei uns?
Bei
Depeche Mode. Du hast aber nicht ja schon mal
ganz persönlich. Für mich persönlich ist
geäußert, ne? Also du
hast ja gesagt, ja, natürlich und das war so ein Effekt, billige Effekthascherei, auf die ich reingefallen bin. Aber es ist für mich kein nachhaltiger, großer Musikgenuss.
Du bist Fan und hast dich einfach gefreut, dass du was Neues dann angekündigt hast.
Ja, genau.
Eine Sache habe ich noch, die ich zeigen muss.
Dann beeil dich jetzt.
Ja.
Weil ich habe auch noch was hier.
Ja, du hast auch noch was.
Du tust hier einen ganzen Plattenschrank ausgraben und ich darf hier mich... doch nee, mit 5 Minuten im Rest hier abspeisen.
Ja, aber du hast ja auch nun wirklich bei deiner Platte eine halbe Stunde geredet, die du da vorgestellt hast.
Ja.
Hier fehlt Quantität,
ja.
Nicht Qualität.
Ach so, okay. Ja, dann so. Los, hau Quantität raus.
Das ist, hier mit dem Kauf bin ich jetzt nicht so wirklich glücklich. Es ist Around the World von The Police, habe ich mir mal gegönnt, weil ich bei Sting... Das ist
ein Live-Album, ne?
Das Live-Album ist sehr gehypt worden letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich gehe jetzt zum Sting-Konzert in Lingen. Wer das nicht kennt, das ist im Emsland. Oder Ostfriesland. Das glaube ich schon Ostfriesland, ne? Ja, das ist ein Live-Album. Ich finde die Qualität einfach, die Klangqualität scheiße. Also ich finde, es klingt wie ein Bootleg. Also ich habe mich sehr gewundert. Ich habe da viel mehr erwartet. Ne? Ist noch Anfang 1980 in verschiedenen Städten, Kyoto, Hongkong und London aufgenommen worden. Es sind 9 Songs drauf. Klassiker wie Message in a Bottle, Bring on the Night, Roxanne. Was ganz interessant ist, ist noch eine DVD bei mit einem Konzertfilm namens Around the World. Der ist wohl früher schon mal erschienen. Der ist jetzt hier nochmal restauriert. Auf der DVD. Die kann man sich auch mal angucken. Es ist auch nicht mein Lieblingsfilm, aber ist noch so ein kleines Trostpflaster gewesen, weil ich finde, die Platte muss man nicht haben. Was auch cool ist, aber ich finde, dieses Bild finde ich einfach total geil. Das sind die stehen halt in der U-Bahn-Station mit so Walkie-Talkies. Die drei. Das finde ich irgendwie sehr cool.
Ist auch der Zeit entsprechend, ne?
So ja. Ein bisschen. Aber ist jetzt für mich keine Kaufempfehlung. Da würde ich mir lieber die alten Platten kriegen, dann für 5 Euro die Platte von The Police. Die haben mir sehr viel davon verkauft, deswegen gibt es die so günstig. Die würde ich mir kaufen und das ist wirklich nur was für Fans. Ich werde es halten, aber ich werde es nicht.
Für Police habe ich ja meine Schwierigkeiten mit dir gehabt. Ich habe ja auch mit Sting, ich würde nicht zu einem Sting-Konzert gehen, so wie du. Also Sting mag ich einfach irgendwie nicht solo.
Aber The Police habe ich mich wirklich mit angefreundet in den letzten Monaten. Ganz merkwürdige, nach jahrelanger Abneigung komme ich jetzt in das The Police weiter.
Mhm. Dann kannst du ja mal gucken, wenn du dann wieder bei uns bist, dass du vielleicht irgendwo in dem Laden, über den wir vorhin gesprochen haben, für 5 Euro auch so eine Platte abgreifst. Es gibt ja 5 Police-Alben. Besonders interessant finde ich die ersten. Finde ich eigentlich noch interessanter. Die ersten beiden oder ersten drei. Hast du noch irgendwas, was du
zeigen
möchtest? Du hast noch genau 3 Minuten.
Ich habe noch etwas, das wird wohl eher dem Krautrock zugeschrieben. Zwar Ashra Tempel mit ihrem Debütalbum Ashra Tempel. Und zwar Ashra Tempel, das muss damals in den 70ern, ich weiß gar nicht jetzt genau, ich glaube. Ja, da war ich natürlich jetzt wieder, weil das so ein spontanes Ding ist, bin ich jetzt da schlecht vorbereitet. Das Release ist einfach genial. Das erkläre ich gleich, warum. Album.
Das Cover ist ja cool.
Ja, das wird noch besser. Das Album war lange Zeit schwer erhältlich im Original. Das war wohl so eine Eigenproduktion damals. Und ich zeigte auch gleich, wie cool die das umgesetzt haben. Und das gibt es jetzt neu in einem Reissue. Leute, die Erstausgabe, das Original haben, sagen, das ist die beste Version, die jemals rausgekommen ist. Jetzt dieses Reissue. Und zwar, es wurde auch das Originalcover von damals nachgebildet.
Ja.
Das Cover wurde von einem der Bandmitglieder gezeichnet. Ich bin da nicht hundertprozentig firm drin, wer das jetzt ist. Aber
kennt eh kein Schwein.
Es ist so ein Klapp, ein wie ich ja. noch nie gesehen habe,
ja.
Klapp-Cover.
Ist ja großartig. Ja. Ja.
Ne? Und dann kannst du das nochmal auf. Und dann kann man das nochmal aufklappen.
Oh Gott, wo ist die Platte?
Genau, und die ist dann.
Ja, keine dabei.
Doch, vergessen. Die ist dann hier drin und die ist aufgenommen auf. Und das ist eine Platte im Clear-Vinyl. Mit Beiblatt und Texten. Ich muss das mal zeigen. Das ist nämlich wirklich. Also hier, ne? Clear-Vinyl. Alles auch hier das Label, das war damals handgeschrieben und so.
Das heißt, es ist handgeschrieben gewesen. Auf jeder Platte.
Ja, die war damals handgeschrieben und jetzt kommt nämlich noch was. Damals lagen so auf einer Schreibmaschine geschriebene Erklärungen bei. Und zwar beschreibt dort die Band, wie ihre Musik zu verstehen ist.
Ja, eine Anleitung
zu hören. Sehr, sehr, sehr tiefsinnig, sehr schräg. Und das hier ist neu gedruckt und die haben scheinbar das alte Schreibmaschinenpapier, dieses grobschlächtige Schreibmaschinenpapier, haben die kopiert. Also das ist wirklich ganz tolles Papier, aber es sieht aus, als wäre es so ein ganz billiges Schreibmaschinenpapier aus den 70er Jahren. Also, ne, so grobkörnig sieht es aus. Es ist aber ganz feines Papier und es ist dort einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Ist praktisch die Philosophie der Band und der Songs und wie die zu verstehen sind.
Ist das englischsprachige Musik?
Nee, das ist instrumental.
Ach, das ist ja wie bei Robbie
Fiend. Es ist auf jeder Seite nur ein Song drauf.
Nein.
Der eine Song geht 19 Minuten 40 und auf der zweiten Seite Traummaschine, also erste Seite Amboss 19 Minuten 40, auf der zweiten Seite Traummaschine 25, 24.
Wie bei Mike Oldfield.
Ja, ja. Und dann ist noch so ein handgemaltes Poster dabei, was wohl damals auch so eine Bleistiftzeichnung war.
Das hat, zeig nochmal. Das erinnert mich, doch nicht. Ich habe eben so ein bisschen an Tom York, habe ich eben gedacht. Das erinnert mich so ein bisschen an sein Soloalbum. Aber
ja, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das nicht kenne, aber das hier ist eine schräge Veröffentlichung und es ist wirklich auch so ein
auf die Musik muss man sich einlassen. Das ist, hat irgendwie was Schamanisches, was Rituelles irgendwie teilweise. Manchmal dann doch wieder was Rockiges, Eingängigeres. Also es schwankt hin und her. Und der Vergleich mit Mike Oldfield-Platten ist nicht so schlecht. Das ist
mit einem Unterschied. Bei den alten Mike Oldfield-Platten, an die ich gerade dachte, an Tubular Bells und das zweite, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, zum Beispiel.
Da sind Oma, die Roma, Bumma oder so.
Das ist das Dritte. Das, genau. Ja, das, da sind die Songs ja noch länger. Die gehen ja über beide Seiten.
Ja,
das ist ja einfach nur gut. Weil die halt länger sind. Und das ist ja dann 40 bis 45.
Cool ist auch, wenn er dann Ansagen macht.
Das ist ja bei Tubular Bells, wo die Instrumente
ansagen. The Bells, The Guitars.
Ja. Glockenspiel.
Glockenspiel, genau. Ja. So geil.
Also wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil wir wollten ja nur eine Stunde machen. Wir sind
schon ich wollte noch kurz sagen, noch ein Release, was ich über Stream auf dem Schirm hatte, was jetzt ganz neu rausgekommen ist, wo mich einfach das Cover angesprochen hat. Und zwar sieht man da so eine Bowlingbahn und so eine Frau von hinten in so einer Bowlinghose, wie sie gerade so eine Bowlingkugel wirft.
Ja, ja.
Und zwar ist das das neue Album von The Black Keys, Ohio Players. Und ich habe es mir angehört und das ist sehr abwechslungsreich. Das ist wirklich cool. Da ist Blues, Soul, Rock, Psychedelic. Das wird auch überall so beschrieben. Und ja, da kann man einfach einen Haken drunter machen. Total abwechslungsreich. Ganz viele Gastmusiker sind dabei. Und ganz tolles Album. The Black Keys, Ohio Players. Mehrfach jetzt schon nebenher im Stream gehört. Und wenn ich drauf zukomme und es passt, hole ich mir die Platte.
Also, ja, okay. Ich habe von den Black Keys dieses, was alle haben, auf CD. El Camino heißt das so?
El Camino, ja, das mit dem.
Hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Okay.
Ich kenne das und ich finde es ziemlich langweilig. Aber das klingt jetzt ja so, als hätten die da was anderes gemacht jetzt auf der neuen Platte.
Ne? Also das hier ist, ja, wie gesagt, Soul, Funk, alles. Da sind alle möglichen Musikstile sind gemixt und ich finde es total abwechslungsreich, stimmungsvoll, hebt die Stimmung, ist eine coole Partyplatte irgendwie, weil es ist irgendwie alles drauf. Du hast von, weißt du, du kannst feiern und die Tassen hochheben und am Ende kannst du in den Arm liegen und die Schulter voll heulen, weißt du, so ungefähr.
Ich habe mir vorgenommen, heute das letzte Wort zu haben und dazu muss ich mal ganz tief in die Trickkiste greifen. Dann müssen wir auch gleich aufhören. Einen Moment bitte.
Warum müssen wir denn aufhören? Du bist aber auch so ein gehetzter Mensch. Du musst mal ein bisschen dich entspannen.
Ich bin eigentlich entspannt.
Also ich wollte auch noch einen schönen Ausblick geben, was jetzt noch kommt im Laufe des Jahres. Es kommen ja noch Dinge. Was ist das jetzt?
Das ist eine Platte.
Nein.
Nee, das sieht so aus. Es ist aber eine Platte. Gustav Mahler, Sinfonie Nummer 1 in D-Dur.
Quatsch.
Ja, die habe ich meiner Frau zu Weihnachten geschenkt, weil die Gustav Mahler und überhaupt klassische Musik mag.
Mhm, das finde ich ja cool.
Ja, waren wir auch schon mal auf dem Konzert bei einer Symphonie, bei der unvollendeten 10. 11. ich weiß es nicht genau, hier in der Glocke in Bremen. Und eigentlich kann ich sonst überhaupt nichts über diese Musik sagen, weil höre ich nicht, aber ich wollte einfach nur nochmal das letzte Wort haben. So. Und das ist die einzige Platte, die mir hier noch einfiel in dem Raum.
Okay. Dann erzähl doch mal, wenn du, oder ich erzähl mal, was, wie noch der Ausblick ist. Wir beide werden uns übernächste Woche zum RSD treffen. In Bremen mal wieder.
Ja, aber da bist du zu spät, ne? Übernächste Woche ist das schon vorbei, ist das schon gelaufen.
Bin ich nicht der Meinung. Doch, bin ich der Meinung, du hast recht. Ja, nächste Woche ist es ja schon.
Ja.
Nächste Woche, Samstag, 20.
Christopher Priester, ja.
Record Store Day, deutschlandweit, europaweit, weltweit.
Wir gehen in den größten Plattenladen.
Einer der größten Plattenläden
Europas.
Ja, so. vom auch am Hindukusch oder so. Hotshots Record, da gehen wir auf jeden Fall hin, da gucken wir mal. Ich muss mal gucken, so richtig bin ich noch ein bisschen unentschlossen, was ich mir dort hole. Hast du schon eine Idee für dich? Ja.
Ist das eigentlich schon abgeschlossen, was es da gibt? Weiß man das jetzt schon komplett?
Das ist die Liste. Liste ist wohl fix da. Die auf der Record Store Day kann man die Liste einsehen, welche Platten es dort geben
wird. Also sind viele Live-Alben da. Ich will mir kein Live-Album mehr in nächster Zeit kaufen, weil ich habe mir in letzter Zeit, wie das Police-Album, sehr viele Live-Alben irgendwie geholt und bin eigentlich immer unzufrieden.
Das will ich noch kurz erwähnen. Auf Arte gibt es das letzte Konzert, so wird es, glaube ich, genannt, vom The Doors auf der Isle of Wight. Vom The Doors, sehr, sehr geile Aufnahme. Man sieht auch mal, was damals für eine spärliche Bühnenshow und Bühnenbeleuchtung gab. Es ist ganz merkwürdig, nur so ein rotes, spärliches Licht, aber die Aufnahme ist exzellent und zeigt nochmal, was diese Jungs drauf hatten. Und Jim Morrison wirklich richtig gut drauf gewesen den Abend. Bei Arte anzugucken, sehr zu empfehlen. Ja, würde ich mir als
Karte kaufen. Das ist das, was sie da auch auf Platte haben? Die haben ja da irgendein Konzert
von den Doors. Das weiß ich nicht, ob es die Aufnahme ist, das kann ich nicht sagen.
Ich werde mir...
Ach, hier die Katze, das ist ja niedlich.
Ja, ich werde...
die Katze durchs Bild.
Ja. Ja. Ein gefährlicher Kater.
Endlich mal eine Muschi im Bild.
Oh, ja.
Das dürfen wir jetzt nicht mehr senden.
Ja. Also, ich werde mir von Blur Parklife kaufen.
Ja.
Das gibt es ja dort in der Extra Edition. Ich werde mir von Pearl Jam das neue Album.
Das neue Album, ja.
In der Record Store Day Edition kaufen. Dann werde ich mir vielleicht von Queen.
Das neue Album, wie hieß das von Pearl Jam?
Dark Matter.
Dark Matter, ja, richtig.
Ich werde mir vielleicht von Queen die Single von Cool Cat kaufen. Tomcat.
Cool Cat.
Tomcat ist geil, ja. Mit David Bowie zusammen, die Version.
Cool.
Wir waren ja mit ihm zusammen im Studio, wo sie Under Pressure aufgenommen haben, haben dann auch von Cool Cat eine Version aufgenommen, die letztendlich nicht aufs Album gekommen ist, aber da gibt es jetzt eine Single von, die auf dem
Record ist. Was für eine geile Story wieder mal. Sehr schön.
Ja. Und ansonsten bin ich mir nicht sicher.
Ja, bin ich mir auch nicht.
Aber ich habe Geld gespart extra. Ich war ja letztens wieder bei Hotshot Records und die hatten ausverkauft. Die hatten ja für 33, alles auf alles 33% gegeben, 2 Wochen lang. Und dann haben sie es noch um eine Woche verlängert. Und da war ich jetzt tatsächlich am Samstag, am letzten Tag dieser Aktion. Es gab wirklich nichts. Es sind die allerletzten Ladenhüter nur noch da gewesen, die ich nicht konnte. Ich hab eine Stunde gesucht.
Der Trick bei so einen Aktionen ist es, ganz früh da zu sein, Michael. Das lass dir mal von so einem alten Haudegen wie mir gesagt sein.
Es hat sich aber gelohnt, dahin zu gehen, weil ich habe dadurch gemerkt, dass ich Geld sparen kann, mein Budget vergrößern kann für den Record Store Day.
Ah, siehst du, das ist doch auch gut, ja. Also, übrigens, außer Hotshot Records gibt es noch andere, viele, viele coole lokale Record.
Muss man das so sagen
wegen der Lokalität? Nein, ich möchte das mal so erwähnen, weil das einfach cool ist. Nichts ist geiler, für Musik- und Plattenliebhaber ist nichts geiler, als in einen Laden zu gehen und in einen Plattenladen zu gehen und dort Musik aussuchen zu können, in die Hand nehmen zu können. Probe hören zu können, gegebenenfalls und so weiter. Nichts geht darüber. Jeder Plattenladeninhaber kann wirklich stolz auf sein Geschäft sein. Und ich bin froh, dass es das wieder in zahlreicher gibt.
Das kommt gleich danach, einen schnurrenden Kater auf dem Schreibtisch liegen zu haben.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man den dann hört. Ja, und Releases jetzt, kommende Releases. Hast du was Spannendes?
Dark Matter.
Dark Matter. Da bist du gespannt. Was erwartest du? Ist das irgendwie?
Nicht viel. Also ich fand die Single bis jetzt auch nicht so toll. Die habe ich mir angehört. Die gibt's ja schon, Dark Matter. Ich finde die Stimme von Eddie Vedder, die hat nachgelassen. Die habe ich ja früher immer sehr abgefeiert. Aber ich mochte schon seine Stimme auf seinem Soloalbum nicht. Das fand ich irgendwie ganz schrecklich, dieses Soloalbum. Auch die Musik mochte ich überhaupt nicht. sein letztes Soloalbum, ich muss gerade über den Kater lachen, was er rausgebracht hat. Ich erwarte da eigentlich gar nichts von. Ich kaufe mir das, weil ich alle Sachen von Pearl Jam auf Platte habe. Und eigentlich, da bin ich, was die Alben angeht, Komplettist.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich auch.
Aber da erwarte ich nichts. Also ich erwarte da nichts. Es kann also nur gut werden, weil ich nichts Gutes erwarte.
Ich glaube, ein ganz Kacke wird es nicht. Glaube ich nicht.
Das ganz Kacke nicht, aber ich...
Im Juni kommt jetzt wirklich Louise Patricia Kane, das neue Album mit ganz namhaften Leuten von Jethro Tull, von King Crimson und wen sie da alles dabei hat. Und
die Godmother of Progressive Rock.
Art Rock inzwischen. Und es kam heute eine erste Single raus, auch ein Musikvideo dazu. Dancing with the Devil oder so ähnlich heißt das Ding. Sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr cool. Ach so, ja, auch sie meint, ihr neues Album nimmt Bezug auf alte Genesis und späte Beatles. Das ist natürlich, legt die Latte ganz schön hoch, aber ich nehme sie ab. Ich nehme sie ab und ich bin sehr gespannt, werde das vielleicht im nächsten oder übernächsten Podcast vorstellen. Ich werde mir die Ding holen, das ist mal Fakt. Und Hut ab vor dieser Frau, aber das werde ich dann noch genug erzählen. Das ist für mich so ein wichtiges Release. Pearl Jam hast du schon erwähnt.
Andere Konzertbesuche, die noch anstehen dieses Jahr. Ich glaube, da sind bald die Smashing Pumpkins in Hannover.
Da sind die Smashing Pumpkins in Hannover als Vorband für Interpol und das werde ich mir dann auch angucken. Bist du dann auch da?
Mittlerweile ist es ja so, dass die Vorbands eigentlich viel populärer sind als der Hauptact.
Nein, also mal ganz ohne Scheiß jetzt. Wie cool ist das eigentlich?
Die ja, beiden also ich bin natürlich auch da. Ich bin fast der Meinung, dass du das bei mir abgeguckt hast, dahin zu gehen.
Nee, ich glaube, du bist doch auf einem anderen Konzert. Bei dir ist doch die Vorband Interpol, ne?
Aber weißt du, wo wir gerade drüber sprechen, kann es sein, dass es vielleicht dasselbe Konzert ist?
Das könnte sein, dem Konzert, wo die Vorband The Smashing Pumpkins sind und der Hauptact Interpol. Ich weiß es nicht, ob das gleiche ist. Wir werden es sehen, vielleicht treffen wir uns ja aus Versehen.
Könnte sein, ja, wir treffen uns ja öfter mal irgendwie.
Ja, einfach so, ja. Heute Abend auch hier zum Podcast aufzeichnen.
Ich glaube ja mittlerweile auch ein Schicksal.
Ja.
Also das steht an.
Gucke, ich habe von Bob Dylan geträumt. Sorry, aber ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Und das Ding ist, mit Bob Dylan zusammen habe ich dich angerufen und bist nicht rangegangen.
Wer weiß, wohin das
noch geht. Warum passiert dir sowas? Einmal in deinem Leben ruft dich Bob Dylan an und du gehst nicht ran. Wahrscheinlich ist es so ähnlich, wie als das Nobelpreiskomitee Bob Dylan angerufen hat und er ist nicht rangegangen.
Das ist wahrscheinlich irgendwie so die Verwandtschaft zwischen mir und Bob Dylan.
Ja, genau. Ja. Stockholm ruft an und du bist nicht da, weißt du so. Wir kommen zum Ende. Ich sag mal, es war schön, mit dir so ganz spontan mal zu reden. Ja. So völlig unvorbereitet, einfach mal so über Musik zu reden, lange nicht gemacht. Vor allen Dingen auch mal einen kompetenten Gesprächspartner, außer meinen jüngeren Sohn zu haben, der sich inzwischen zum echten Musikfreak entwickelt. Für sein Alter erstaunlich. Und ja, bitte schmeiß uns raus, Michael.
Vielen Dank für diese spontane Begegnung der dritten Art.
Danke.
Ich freue mich, dich wieder nächste Woche hier in Bremen willkommen zu heißen und dann gehen wir erstmal wieder Platten kaufen bei Hotshot Records, beim Record Store Day. Okay, dann wünsche ich allen dir und den ganzen Zuhörern einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.